Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ist US-Präsident Donald Trump gerade dabei, die westliche Welt, wie wir sie kennen, zu zerstören? Wie nutzt Russlands Diktator Wladimir Putin die Erosion der westlichen Allianz für seine Expansionspläne? Und was bedeutet das alles für Europa? Darüber habe ich beim vergangenen Journalismusfest in Innsbruck mit Gustav Gressel gesprochen. Er ist Experte für Sicherheitspolitik und forscht an der Landesverteidigungsakademie Wien. Herr Gressel, steigen wir gleich ein mit dieser Leitfrage. Ist Donald Trump dabei, die Welt zu zerstören?
Er zerstört die Weltordnung, wie wir sie kannten. Zum Teil bewusst, weil er sie nicht mag oder weil er glaubt, dass sie falsch konstruiert ist. Zum Teil unbewusst, indem er einfach den Akteuren, die wirklich darauf abgesehen haben, das Feld überlässt, bestehende Allianzen kaputt macht oder aushöhlt, neue nicht schmiedet. Und auch, das muss man auch sagen, wir kommen noch dazu, die professionelle Integrität der amerikanischen Streitkräfte, Nachrichtendienste, der Behörden, des außenpolitischen Apparats zunehmend untergräbt und ohne einen vernünftigen, funktionierenden Regierungsapparat. Also selbst wenn das Experiment Trump II dann nach 4 Jahren vorbei ist, wird es halt einen Nachfolger enorm schwierig haben, das alles wieder zu reparieren und wieder aufzubauen. Und da steht zu befürchten, dass das noch Langzeitwirkungen haben wird, die für uns alle nicht schön sind.
Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich glaube, ich bin der Einzige im Raum, der jetzt ein bisschen froh ist, dass Sie die Frage mit Ja beantwortet haben, sonst wären die nächsten 20 Fragen ziemlich schwierig zum Umformulieren gewesen. Fangen wir vielleicht beim Umbau der USA selbst an. Beobachter sagen, da wird gerade eine Demokratie in eine Autokratie umgewandelt. Wie macht Donald Trump das? Nach welchem Plan geht er davor?
Also der Blueprint ist eigentlich bekannt und der war auch schon im Wahlkampf bekannt. Damals hat ihn Donald Trump auch noch abgestritten. Das ist also das Projekt 2025 von der Heritage Foundation. Und parallel zu diesem Projekt 2025, wo man also sozusagen einen Plan skizziert, wie man eine republikanische oder eine mager Herrschaft festigt, denn das Problem von Trump 1 war ja, dass seine Propagandisten nicht regierungsfähig waren, keine Amtserfahrung haben, alles ausgeplappert haben und im Grunde Trump mehr destabilisiert haben, als ihm geholfen haben, seine Agenda durchzusetzen, musste er auf das republikanische Establishment zurückgreifen, auf Leute wie McMaster oder John Bolton, die natürlich nicht mager waren. Und da ging es dann zum ersten Mal ums Personal, also nicht nur, dass man Wege findet, wie man das Dienstrecht in den USA aushebelt, wie man alle möglichen Tricks findet, um Leute rauszuschmeißen, um bis zur mittleren Beamtenebene Ressorts umzufärben, wo man sich darüber Gedanken macht, welche Behörden schließt man überhaupt und dreht dicht, bis hin zu einem Rekrutierungsprozess, der über die 4 Jahre Biden lief, in dem die Heritage Foundation über Studien über das Anheuern von Personal, von Wissenschaftlern, über gezielte Rekrutierung von Magerleuten aus den Universitäten sich einen Kaderpolster geschaffen hat, um am Tag X, wenn man dann an die Macht kommt, dann eben auch entsprechende nicht nur Regierungsämter besetzen zu können, sondern auch wirklich in die Verwaltung runtergeht und sozusagen durchdeklinieren kann, was Mager in jedem Ressort bedeutet. Und der Film wird jetzt abgespult. Das genaue Ergebnis ist natürlich zu einem gewissen Teil offen. Man hat sich Projekte für Executive Orders gesucht, die also auch bewusst in Konflikt mit amerikanischem Recht und Verfassungsrecht stehen, um die Entscheidung darüber vor den obersten Gericht zu spülen. Und da man ja zurzeit eine konservative Mehrheit an Richtern hat und ein guter Teil dieser konservativen Richter durch Trump selber eingesetzt wurden, hofft man eben, dass man dann Recht bekommt. Das erste ist mal, man hat einen Rekordwert an Executive Orders in den ersten Tagen rauszuhauen. Erstens mal auch schon die Verteidigung des Gegners überrumpelt. Da gibt es natürlich enorm kritische Weichenstellungen. Die Amerikaner als Case-Law-System, da spielt die ständige Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs eine weit wichtigere Rolle als bei unseren kontinentaleuropäischen Systemen. Und allein, wenn man sich anschaut, was sich da in der ganzen Migrationsdebatte tut, da geht es ja nicht nur davon, abschieben ohne einen ordentlichen Prozess. Natürlich, man exerziert das an Migranten durch, weil für die geht keiner auf die Straße oder nur wenig Leute auf die Straße. Aber im Grunde geht es darum, kann die Administration Zwangsmaßnahmen vollstrecken und gleichzeitig den Rechtsweg gegen die Zwangsmaßnahmen ausschließen. Und wenn ich damit durchkomme, wenn ich da eine Grundsatzentscheidung vom obersten Gericht bekomme, dass das verfassungskonform ist, dann kann ich natürlich mit diesem Urteil alles Mögliche anstellen im Rücken. Das macht dann natürlich auch in weiterer Folge zum Beispiel die Anfechtung von Zwangsmaßnahmen gegen Journalisten oder gegen andere politische Kräfte, die mir nicht passen, ungemein schwieriger. Und das ist eben dann das, was viele Leute zu Recht befürchten, dass dann die Chancen, Donald Trump politisch anzufechten, in der Öffentlichkeit schwieriger werden.
Man sieht ja, es bleibt nichts unangetastet, egal ob das jetzt der Rechtsstaat ist oder auch die Unis, die in den USA so eine gewichtige Rolle spielen. Aber dieser Film, wie Sie ihn genannt haben, hört ja nicht in den USA auf. Wir sehen, dass die USA unter Trump nationalistische Ziele verfolgen. Es wird den verbündeten Staaten ein Zollkrieg angedroht. Es werden Verbündete dämonisiert. Es wird die Entwicklungshilfe, die internationale, eingestellt. Für vorgegebene Einsparungen von ein paar Millionen wird in Kauf genommen, dass tausende Kinder in Afrika an AIDS sterben werden jedes Jahr. Es gibt die angesprochenen Massendeportationen. Und jüngstens hat man in den Medien lesen können, dass Kristi Noem, das ist die Chefin des Heimatschutzministeriums, vielen Dank, vorgeschlagen hat, dass es so eine Art Hunger Games bräuchte, eine Art Gladiatorenspiele für Migrantinnen, die dann ja vor dem Publikum vielleicht um eine Staatsbürgerschaft kämpfen. Das muss man sich alles mal vorstellen, wie verrückt das alles ist. Und dabei fällt auf, nicht nur die brutale Sprache, die man von Donald Trump gewohnt ist, sondern auch noch dieser wahnsinnige Grad der Inszenierung. Es werden Social-Media-Videos erstellt, wie Leute abgeschoben werden in Gefängnisse von Ländern, aus denen sie gar nicht herkommen. Und für mich stellt sich so die Frage, wird hier versucht, in diesem Prozess das eigene Volk scharf zu machen gegen alles, was fremd ist, gegen verbündete Länder auch?
Wäre schön, wenn ich das mit Gewissheit wüsste. Ich gebe mal eine vorläufige Interpretation. Man versucht sich natürlich als stark, als wirkmächtig, als die Administration, die jetzt wirklich durchgreift und die Eier hat und die männlich ist und so weiter. Das trifft natürlich nicht auf die Realität zu. Also ja, wir haben diese sehr kruden Vorstellungen von Trump, wie die Weltwirtschaft sein sollte, welche Rolle Zölle spielen und dieses sozusagen nationalistische Bring the Industry Home. Das ist alles nicht wirklich ausgedungen, was er und seine Truppe da liefert. Aber es ist auch interessant, dass er eigentlich, ja, er vergreift sich an Migranten, er vergreift sich an schwachen Alliierten wie Panama, er versucht sich gerade an Dänemark bzw. Grönland. Aber wenn er auf Widerstand trifft, wenn es hart auf hart geht, dann zieht er eigentlich relativ schnell den Schwanz ein. Also die Handelszollstreitereien mit China gingen ja relativ schnell zu Ende. Jetzt hat man kleinere Zölle, aber er hat ja nichts im Gegenzug bekommen. Also wenn ich jetzt zurückdenke zum Beispiel an Bush, der gegenüber den Chinesen ja auch öfters mit Zöllen gedroht hat, mit einseitigen Maßnahmen, mit Quoten. Da haben die Chinesen dann immer sozusagen als Entlastung entweder Investitionspakete versprechen müssen oder Flugzeuge gekauft oder den Renminbi aufgewertet gegenüber dem Dollar. Da musste schon irgendwas geliefert werden. Jetzt haben die Chinesen wirklich gar nichts geliefert. Außer, dass sie sagen, okay, gut, wir exportieren nicht mehr, wenn das so ist, dann sozusagen schaut, wo ihr Schrauben und eure iPhones herkriegt, auf uns nicht und Ende. Und plötzlich verhandelt mit sich selbst und lenkt noch ein, bevor er sich mit irgendeiner chinesischen Delegation getroffen hat. Dasselbe ist mit dem Iran. Im Grunde braucht der Iran nicht viel tun, außer warten. Donald Trump signalisiert schon in aller Öffentlichkeit, dass er im Grunde nicht bereit ist, großen Druck anzuwenden. Also was auch immer er für Atomabkommen bekommen wird, ein besseres als Obama damals, wird er sicher nicht kriegen. Dann hat Trump sich sozusagen das schwächste Glied der iranischen Proxykette ausgesucht, die Houthis, und angefangen, eine kleine Kampagne zu starten. Und nachdem sich die Houthis auf die Amerikaner eingestellt haben und beinahe zwei Kampfflugzeuge abgeschossen haben, eine F-16 und eine F-35, und das sozusagen quasi beinahe ins Auge gegangen wäre und es zum ersten Mal Kosten für die Amerikaner bedeutet hätte und Risiko, verkündet Trump quasi einseitigen Waffenstillstand und sagt, ja, ist nicht mehr mein Problem. Er versucht sich immer stark zu generieren, aber diese Administration ist alles andere als stark, hat alles andere außer Eier. Also die ist wirklich eine Administration auch der außenpolitischen Schwäche.
Interessant ist ja an Donald Trump und erschreckend aus Sicht einer demokratischen Nation wie den USA, zumindest wie sie mal war, dass Donald Trump zwar gegen alle möglichen Verbündeten vorgeht, zumindest mit seinen Worten, aber bei Putin eigentlich ziemlich stringent war, insofern, dass er ihn unterstützt, dass er ihn bewundert. Wie konnte es denn unter Trump zu diesem Richtungswechsel gehen, dass Russland für die USA plötzlich kein Feind mehr ist, kein Gegenspieler mehr ist, sondern ein möglicher Freund?
Also es ist natürlich diese Abkehr von der Partei Ronald Reagans unter den Republikanern schon ein langer Prozess. Donald Trump ist das Syndrom, aber es ist natürlich nicht nur mit der Figur Donald Trumps. Es gab ja unter den Republikanern auch zur Zeit des Kalten Krieges zwei Lager, warum man Russland nicht mag. Das eine ist, weil Russland ein autoritärer Staat ist, weil es eine Diktatur ist, weil es Leute foltert, weil es Gulags hat, weil es alle möglichen Kriege anzettelt. Das waren halt die Jeff Flakes und John McCains und so weiter. Die spielen halt in der republikanischen Partei von heute keine Rolle mehr. Das zweite Lager hat die Sowjetunion nicht gemocht, weil die Sowjetunion gottlos war. Das im Süden wachsende Lager der religiös-Konservativen. Die haben natürlich jetzt mit Putins Russland weniger ein Problem, weil der im Gegensatz zur Sowjetunion den Säkularismus nicht irgendwo raushängt. Und so eine Staatskirche zu haben, die quasi auf Kommando springt, ja auch für einige Republikaner fast eine verlockende Idee ist. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass man Russland nicht mehr so kritisch und nicht mehr so als Feind sieht. Das Zweite ist, wir haben natürlich auch eine Kaskade von ziemlich einfältigen Ideen, die nicht unbedingt die Republikaner an sich gepachtet haben. Also diese Idee, wir können jetzt Russland von China abschälen und sozusagen der Reverse Kissinger, wir brauchen doch eigentlich nur verhandeln, wir müssen doch mit Russland, die Ukrainer sind ja genauso mitschuld und so weiter. Wenn man sich da Samuel Jarrab von Rand anschaut, das ist ein Demokrat, ja, also der kommt aus dem demokratischen Lager, der war gut vernetzt mit Jack Sullivan und so weiter. Der erzählt ja im Grunde genau dasselbe. Das ist jetzt die Sprache von Donald Trump anders, aber es sind ungefähr dieselben unausgegorenen Policy-Ideen, die da rumgeistern. Und da ist Trump gar nicht so abnormal. Es ist nur abnormal, in welcher Sprache und mit welchem Tempo er das Ganze macht.
Es gibt aber noch eine andere Ebene bei Donald Trump. Donald Trump hat vielleicht diese Richtungsänderung nicht erfunden, aber vor kurzem haben wir mit einem Journalisten gesprochen, Johannes Hano, der eine Recherche für den ZDF gemacht hat. Und der hat ganz gut dargestellt, dass Trump jetzt nicht nur auf ideologischer Ebene jetzt vielleicht ein Freund von Russland sein möchte, sondern dass der Kreml über die letzten Jahre offenbar versucht hat oder es auch geschafft hat, Trump und nicht nur Donald Trump, sondern auch eine Reihe von Tech-Milliardären um den Finger zu wickeln, anzuwerben. Putin, Trump, Elon Musk sollen alle ein Ziel verfolgen, und zwar die demokratische westliche Gesellschaft zerstören. Da fragt man sich, warum? Aus Putins Sicht ist es relativ klar, er möchte Europa schwächen, er möchte sich dort ausbreiten. Aus Trumps Sicht könnte man sagen, er möchte Diktator sein, er möchte herrschen. Und aus Elon Musks Sicht könnte man sagen, ja, er ist einer von diesen Tech-Milliardären in den USA, die eine Art Technologieherrschaft anstreben. Und da ist natürlich Europa ein Dorn im Auge, weil Europa stark reguliert und dafür sorgt, dass eben doch noch Gesetze eingehalten werden müssen. Ihre Einschätzung, halten Sie es wirklich für plausibel, dass Trump und Musk für Putin arbeiten oder zumindest mit ihm arbeiten?
Also bei Trump gibt es jenseits der Ideologie natürlich das Element der Korruption, das Putin beherrscht und das bei ihm auch funktioniert. Und wir sehen das nicht nur bei Putin, also die Golfreise der letzten Tage ist ja ein Schau- und Musterbeispiel. Also man nimmt von Katar eine Air Force One entgegen, die vorher das Privatjet des Premierministers dieses Staates war, der die größte Nähe zu Hamas gehabt hat. Ich weiß nicht, wie das in den ganzen radikal-christlichen Sendern rübergeht und wie das Netanyahu erklärt, aber ja, wenn man keine Geniere hat und wenn man wertvolle Geschenke gut findet, dann ist es halt so. Er bewundert natürlich auch diese ganzen Alleinherrscher, die sich nicht mit Wahlen rumschlagen und die in ziemlich protzigen und hässlichen Palästen wohnen. Er beschwert sich ja auch, dass das Weiße Haus so mickrig ist und zu wenig Gold hat. Also da ist er natürlich ein einfaches Ziel für Putin. Das ist sozusagen aufgelegt.
Aber es unterscheidet ja Putin nicht von anderen Diktatoren, die ihn vielleicht umschmeicheln. Was sagen Sie zu diesem Ziel, das man gemeinsam verfolgt oder nicht?
Ich meine, bei Putin ist es so, das Erste ist natürlich, dass er eine andere europäische Ordnung anstrebt. Also jede politische Ordnung spiegelt ja auch die Präferenzen der Staaten wider, die sie geschaffen haben. Für Putin und für ihn als KGBler ist der Zusammenbruch der Sowjetunion, das war ja seine Berufsehre, die Sowjetunion zu bewahren und das Regime zu erhalten. Und das ist die Kränkung seines Lebens, die er rächt. Und er hat sie gerecht an den russischen Eliten, die den demokratischen Wandel zu verantworten hatten, an den wirtschaftlichen Eliten, die er entweder eingesperrt hat oder enteignet hat oder ins Ausland getrieben hat, an den intellektuellen Eliten, die er wie Politkovskaja entweder ins Straflager gesperrt hat oder erschossen hat. Der zweite große Schuldige an diesem Untergang ist natürlich der demokratische Westen. Und da muss ich mir nützliche Idioten suchen, wenn ich sozusagen selber zu schwach bin, den aus eigener Kraft zu zerstören. Muss ich mir nützliche Idioten suchen, die das für mich machen.
Und das ist Donald Trump?
Und das ist Donald Trump, das ist natürlich auch die AfD in Deutschland oder das Bündnis Sahra Wagenknecht und das ist eine ganze Reihe, die sich da anstellen.
Und auch an Elon Musk, der alles Geld der Welt hat?
Also es gibt da unter den Tech-Milliardären so eine autoritäre Clique und er gehört dazu. Wo es bei Elon Musk geschalten hat, ob das seine südafrikanische Lebensprägung ist, da muss ich ehrlich sagen, ich finde die Zeit zu schade, sich mit Elon Musk zu beschäftigen, aber er ist halt auf demselben Dampfer. Und ich weiß, es gibt Leute, die solche Tech-Leute für Götter halten und für die schlauesten Leute und glauben, dass alle Rechnungen, die ihre Computer vollzogen werden, mindestens mal fünfmal so komplex und so geistreich in ihrem Kopf vollzogen werden. Aber
ich glaube, das Image hat sich im letzten Jahr ein bisschen gewandelt oder in den letzten 2 Jahren, was Elon Musk betrifft. Wenn uns die Zeit so schade ist, dass wir über Elon Musk sprechen, dann sprechen wir über was anderes Beunruhigendes. Und zwar etwas, worüber sich Europas Sicherheitsbehörden ziemlich große Sorgen machen. Über die Veränderungen, die in den US-Nachrichtendiensten gerade vonstatten gehen. Wir haben einerseits an der Spitze Tulsi Gabbard, die eine Russlandnähe hat. Und andererseits gibt es Berichte, dass die Abteilungen zur Abwehr russischer Spionage in den letzten Wochen und Monaten aufgelöst wurden. Das ist jetzt eine sehr zugespitzte Frage, aber wurden die US-Nachrichtendienste von Russland unterwandert?
Ja, von Russland unterwandert sind sie noch nicht im großen Ausmaß, aber das ist natürlich etwas, was im Zuge dieses Prozesses passieren kann. Also Donald Trump lebt ja in der Vorstellung, dass der Deep State, eine Allianz demokratisch gesinnter Leute, die eben in den Nachrichtendiensten, im Justizapparat, in der Polizei, im FBI vor allen Dingen auch sitzen, dass die sozusagen politisch instrumentalisiert wurden von den Demokraten, um ihn spezifisch zu schaden. Und er glaubt, er hat die Wahl gewonnen. Er ist davon überzeugt. Er hat sich das mit der Zeit auch wirkungsvoll selbst eingeredet. Und diese Leute haben ihm seinen legitimen Sieg gestohlen. Und das ist auch in seiner Art und Weise, sich persönlich gekränkt zu fühlen, ist das natürlich dann der Feind. Und deshalb muss die Spionageabwehr, also die NSA, wurden jetzt wichtige Leute, die eben gerade an Russland und an der Beobachtung der russischen Kommunikation arbeiten, entlassen und werden jetzt natürlich durch irgendwelche Magerleute ausgetauscht. Es kam zur Einstellung von nachrichtendienstlichen Operationen gegen Russland. Und beim Geheimdienst, das spielt offensiv und defensiv in eine Hand. Wenn ich nicht bei den Russen elektronisch eindringe und schaue, was die machen, dann komme ich auch nicht drauf, was sie in meinem Land machen, weil meistens kommt man sozusagen unter Anführungszeichen in Moskau nachschaut drauf, was eigentlich bei mir los ist. Und das bedeutet ein schrittweises Zerschlagen eigentlich der amerikanischen Kompetenz, auszuwerten und nachzuschauen, was da drüben läuft und was die alles vor sich haben. Weil dazu gehört ja nicht nur, dass ich die technischen Mittel und die nachrichtendienstlichen Befugnisse habe. Ich brauche auch Leute, die sich lang damit auseinandersetzen, die Erfahrung haben. Die werden jetzt rausgeekelt, damit sie einem dann keine Gefahr unter Anführungszeichen mehr darstellen können. Und da ist natürlich auch so, dass es ein wichtiger Teil der Trump-Putin-Allianz ist. Für Trump persönlich war Putin ein Kumpel, der diese Russia-Hoax, diese ungerechtfertigten Vorwürfe einer Kollusion im 2016er Wahlgang durchgestanden ist. Und für Trump ist Putin sein Kumpel und das FBI ist der Feind. Und das ist natürlich für die Europäer extrem bitter, weil für uns ist die Zusammenarbeit mit den Amerikanern im nachrichtendienstlichen Bereich eigentlich unersetzbar.
Was bedeutet das denn, wenn dieser US-Nachrichtenapparat tatsächlich erodiert und Europa keinen Zugriff mehr darauf hat oder zumindest keine zuverlässigen Informationen mehr bekommt? Was bedeutet das für die Sicherheit in Europa, zum Beispiel was die Terrorabwehr betrifft?
Ja, wir brauchen ja nur zurückgehen, wenn wir alle in Österreich in den letzten 10 Jahren vereitelten Anschläge durchgehen, dann war es immer ein Tipp aus dem Ausland. Der Grund war, warum früh erkannt wurde und warum man einschreiten konnte. Da können wir uns dann ungefähr ausmalen, was passiert, wenn die nicht mehr kommen. Oder wenn einfach kein Grundvertrauen in die Struktur, den Informationen des anderen bestehen, weil die mit ideologischem Querdenkertum vermischt werden und ich eigentlich gar nicht weiß, ob ich, selbst wenn ich die Informationen bekomme, ob das eigentlich jetzt wirklich eine Tatsachenentsprechung ist oder ob sich das irgendeiner da ausgedacht hat, der durch Trump da reingespült wurde. In Österreich natürlich ganz besonders, aber in den meisten europäischen Staaten haben wir natürlich das Problem, dass unsere eigenen Nachrichtendienste viel zu klein sind, fast keine Kompetenzen haben, keine technischen Mittel, viel zu wenig Mitarbeiter haben, dass auch die Koordination zwischen der nachrichtendienstlichen Aufklärung, der Finanzmarktaufsicht, der Bankenaufsicht, den Zoll- und Steuerbehörden, weil oft nachrichtendienstliche Unterwanderung passiert mittlerweile sehr oft unter dem Deckmantel der wirtschaftlichen Tätigkeit, Firmen, Steuerberater, Rechtsanwälte. Wir sind im Grunde strukturell nicht in der Lage, für unsere eigene Sicherheit zu sorgen, haben das mit eigentlich einer bewusst in Kauf genommenen Hybris an die Amerikaner ausgelagert. Wenn dann sowas kommt wie die NSA-Affäre, dann haben wir über die Amerikaner geschimpft und am nächsten Tag sagen wir, ja, könnt ihr uns nicht sagen, was, also ich meine, sozusagen unsere Öffentlichkeit in dem Glauben zu lassen, dass wir die moralisch Überlegenen sind, weil bei uns Nachrichtendienste, die dürfen das nicht und die dürfen das nicht und die dürfen das nicht und sind alle ganz, ganz streng kontrolliert und sind auch klein. Und das hat uns so dem Gefühl gegeben, wir wären so ein bisschen die besseren Demokratien. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich die Informationen der richtigen oder der großen, der leistungsfähigen Nachrichtendienste gebraucht, weil sonst gäbe es natürlich erheblich mehr Tote. Und das wären jetzt Zeiten, wo wir genauso wie im Verteidigungsbereich jetzt die Rechnung präsentiert bekommen und wo es noch sehr interessante Debatten geben wird. Wir reden ja meistens über Zeitenwende und über Nachrüstung und so weiter. Beim Militär ist es natürlich einfacher, weil ich da greifbare Systeme habe. Die kann ich anfassen am Nationalfeiertag. Bei den Nachrichtendiensten ist es anders und schwieriger und nicht greifbarer, aber ähnlich. Und das Zweite ist natürlich, wenn man sagt, ja, da müssen wir Europäer selbstständig werden. Ja, natürlich gibt es Austauschgremien und Mechanismen auf europäischer Ebene. Aber ehrlich gesagt, natürlich formell sitzen da auch die Ungarn am Tisch. Und wenn die Ungarn nicht am Tisch sitzen sollen, dann geht man informell aufeinander zu und behält sich sozusagen alle Informationen zwischenstaatlich und tauscht nur dort, wo man Vertrauen hat. Und in der Praxis war der große informelle, große Vertraute aller europäischen Nachrichtendienste, der die Sachen so richtig gemanagt waren, das waren immer die Amerikaner.
Hört sich katastrophal an für Europa. Lassen Sie uns aber gleich weitermachen, weil die Stimmung eh schon schlecht ist. Reden wir über die militärischen Auswirkungen. Sie haben in einem Ex-Posting, glaube ich, wenn es richtig ist, geschrieben, die USA sind tot und dabei ging es darum, dass die USA offenbar ihre Rolle als Schutzmacht für Europa aufgeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist denn unsere amerikanische Schutzmacht, auf die wir uns so lange verlassen haben, Geschichte?
Unter Donald Trump ja. Also erstens, wir sehen natürlich, wie sie mit der Ukraine jetzt umgehen. Und das passt auch in dieses Muster, wir vergreifen uns am Schwächeren und wir haben vor dem Großen Angst. Und vor dem Hintergrund ist natürlich, wenn es wirklich ein größerer Krieg, eine Krise sich anbahnen würde mit dem Marsch in Richtung was Größeren. Das war ja in der Ukraine 2021, 2022 auch so, dass das nicht von heute auf morgen passiert, sondern da gibt es mal einen Aufmarsch, dann gibt es Manöver, dann wird trainiert, dann fängt man an zu zählen, wer steht denn da alle, was kann denn ja alles anstellen und dann irgendwann wird es in der Masse der Truppen, in der Grad der Vorbereitung zu groß und dann merkt man auch, wie die Munition verladen wird und dann irgendwann werden die Blutkonserven aufgetaut und dann weiß man, jetzt geht's ums Ganze. Und natürlich, Donald Trump ist an Gesetze gebunden, sich nicht sofort aus der NATO zurückzuziehen. Aber er ist Präsident, er hat völlig freie Hand zu bestimmen, wie die Reaktion der USA aussieht in einem Fall, in dem irgendein europäisches Land um Beistand bittet. Und so wie er kneift und so wie er vor jeder außenpolitischen Konfrontation, die ernsthafte Konsequenzen hat, zurückschreckt, habe ich genau null Vertrauen, dass er in so einer Situation dann auch wirklich das Brickmanship durchhält. Weil das ist natürlich dann eine Situation, wo die Russen dann auch mit der Atombombe drohen. Das ist dann auch eine Situation, wo ich als amerikanischer Präsident die Existenz des eigenen Landes in die Waagschale werfen muss und glaubhaft der anderen Seite den Eindruck hinterlassen muss, zumindest, dass wenn er jetzt wirklich weitergeht, dass es dann zum vollständigen Schlagabtausch kommt. Und bei Donald Trump haben wir jetzt genügend empirische Evidenz in der ganzen Ukraine-Verhandlungssaga, dass er nicht den Biss hat, sowas durchzuziehen.
Als Donald Trump wiedergewählt wurde und dann ins Amt gekommen ist, hat er sich ziemlich schnell auf die russische Seite gestellt, hat im Prinzip Putin alles zugestanden, was der sich wünscht in einem möglichen Friedensprozess. Auf der anderen Seite wiederum hat er jetzt mit der Ukraine einen Rohstoffdeal abgeschlossen. Werden Sie noch schlau daraus aus diesem Zickzackkurs, den er da fährt? Und was heißt das alles für Putin?
Also man kann so etwa rekonstruieren. Man darf sich nur nicht zu viel Illusionen machen, dass Trump einen zu genialen Plan gehabt hätte. Also er ist natürlich dem Krieg negativ gegenüber eingestellt. Das ist sozusagen etwas, was Biden verschuldet hat aus seiner Sicht. Er ist der große Maxi. Er hat auf der einen Seite die Selbstüberschätzung, dass er das schnell zu Ende führen kann. Problem ist, er hat keine Idee gehabt, wie er das tut. Also der erste Ideengeber, auf den er gekommen war, war eben der General Kellogg, der im Grunde in einem Aufsatz für einen Trump-Think Tank im Grunde die Biden-Politik in eine Anti-Biden, antiliberale Rhetorik gepackt hat, aber in den genau denselben Grundzügen nachgezeichnet hat, um ihm das als neuen Trump-Ansatz zu verkaufen. Das hat er geschluckt. Damit waren die Europäer auch relativ zufrieden. Also Macron hat ihn ja nach Notre Dame, da war er zwar gewählt, aber noch nicht Präsident, nach Notre Dame eingeladen, mit Zelensky zusammen besprochen. Trump hat von Kellogg seine Spickzettel bekommen. Macron hat noch auf ihn eingeredet. Das hat dann eine Zeit lang gehalten, bis er dann mit Putin telefoniert hat nach seinem Amtsantritt. Und Putin hat ihn als gewiefter KGBler komplett gedreht. Und was Kellogg ihm aufgeschrieben hat, flog quasi direkt aus dem Fenster. Und Putin hat ihn auch noch eingeredet, er soll also den Kellogg loswerden und ihm jemanden anderen schicken. Dann ein Witkopf war in den Nahostverhandlungen scheinbar erfolgreich. Also wie tief der Frieden in Gaza ist, können wir uns ja alle überzeugen. Das funktioniert alles super, wie ich so in der Zeitung lese. Dann hat er sich den Witkopf rausgegriffen, der natürlich auch in Moskau Geschäftsinteressen hat und ein bisschen mit den Russen verbandelt war. Bis dann Macron, Starmer ihn langsam wieder versucht haben einzufangen, wieder einzuwickeln. Ja, Waffenstillstand 50 Mal erklärt, bis er sozusagen wieder ein bisschen umgeschwenkt war. Am Montag telefoniert er mit Putin. Was wird dabei rauskommen? Entweder eine Art Ribbentropsche Katastrophe, dass er mit Putin irgendein Abkommen schließt, das Putins Interessen entspricht und er sagt, das ist es jetzt, das ist der Deal, den müsst ihr fressen. Dann stehen die Europäer und die Ukraine vor der schwierigen Lage, dass sie sagen, eigentlich auch die Europäer aus Staatsräson sagen müssen, nee, also Deal über unsere Köpfe hinweg und einfach so ein Land einem anderen Hegemon zum Fraß vorwerfen, das können wir jetzt nicht durchgehen lassen. Auf der anderen Seite haben sich die Europäer nie auf einen wirklichen Plan B geeinigt und auch nicht wirklich darauf vorbereitet, dass Donald Trump kommt. Haben nie vorbereitende Maßnahmen im Sinn von erhöhter Produktion von gewissen Waffensystemen gemacht, haben keine langfristigen Verträge mit den Amerikanern abgeschlossen, aus denen Trump dann nur mit hohen Vertragspenalen rauskommt. Also alles, was man hätte machen können 2024, um sich ein Sicherheitsnetz gegen Trump aufzubauen, hat man in Europa nicht gemacht, weil es sehr bequem war, sich hinter Biden zu verstecken und die Hoffnung, dass Kamala Harris gewinnt, halt überschwänglich groß war. Die zweite Sache ist natürlich, dass quasi nichts rauskommt und die Amerikaner sich zurückziehen und Trump sagt, mach das selber. Dann steht man im Grunde vor demselben Problem, auf das man sich nicht vorbereitet hat. Man kann aber vielleicht aus den USA zumindest noch für Geld was kaufen. Da wird es halt nur teuer und nicht ganz brutal. Aber es wird in dem ganzen Zinnober nichts rausschauen. Das ist halt das Problem.
Zumindest die Option, dass wir von Amerika noch Waffen kaufen können, wäre vielleicht nicht so schlecht im Hinblick auf die nächste Frage, die ich Ihnen stellen würde. Und zwar hatten wir vor kurzem einen Ihrer Kollegen bei uns zu Gast im Podcast, Carlo Masala, und der hat uns ein Bild gezeichnet, das noch katastrophaler ist als das, was wir gerade besprochen haben. Und zwar, dass sich Russland auf eine große Konfrontation mit Europa vorbereitet. Die russischen Streitkräfte sollen bereit sein, 2029 einen Krieg mit der EU führen zu können. Wird Putin durch Trump ermutigt, seine Expansionsideen, seine Großmachtfantasien fortzusetzen und wirklich einen Krieg mit der EU und auch mit der NATO in Kauf zu nehmen?
Das müssen wir von hinten aufdröseln. Wenn man sich jetzt anschaut, was die Russen an Militär in der Ukraine haben, das sind 650.000 Mann. Die hatten Mitte letztes Jahr 3.400 Kampfpanzer, 7.000 Schützen- und Mannschaftstransportpanzer. Die hatten 5.000 Artilleriegeschütze, davon 1.000 auf Selbstfallerfette und etwa 2.000 Mehrfachraketenwerfer. Das ist praktisch im Feld gestellt. Ja, natürlich, es gibt Spiegelrechnungen, wie viel theoretisch in Europa rumhängt, und das funktioniert für schöne Balkendiagramme ganz wunderbar, wenn man jeden Granatwerfer auf der russischen Seite nicht mitzählt und auf der europäischen Seite mitzählt und die Türken auch noch mit einrechnet, weil die ja ganz sicher Narva verteidigen werden und die bei weitem die größte Landstreitmacht in Europa haben. Also das, was wir praktisch ins Feld stehen können, ist ein Bruchteil von dem. Dazu kommt natürlich dann die Frage der Versorgung mit Munition. Wenn wir die Ukraine schon nicht am Leben erhalten können, wenn wir die Russen in der NATO abwehren müssten, ohne die Amerikaner, würde sich dasselbe Problem stellen. Genauso wie die Ukraine, auch alle unsere Mehrfachraketenwerfer werden ausschließlich mit amerikanischer Munition beladen. Die europäischen Kampfflugzeuge sind überwiegend dafür ausgelegt, amerikanische Munition zu verschießen. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel nur Luft-Luft-Lenkflugkörper, also das Zeug, was auf einem Jagdflugzeug draufhängt, um andere Jagdflugzeuge abzuschießen. Da sind wir ganz stolz, dass wir die wahrscheinlich gerade noch modernste Luft-Luft-Lenkwaffe der Welt in Europa produzieren, die Meteor. Aber die Deutschen und die Franzosen haben so viele von dem Stück, dass sie gleichzeitig eine auf ein Kampfflugzeug hängen könnten, wenn sozusagen sich ihre gesamten Luftwaffen in den Himmel erheben würden. Das heißt, einmal abschießen, zurückkommen, und man müsste mit amerikanischen Raketen weitermachen, weil man einfach nicht die Arsenaltiefe hat. Und wir haben auch nicht die Munitionsdepots, um, wenn wir mehr kaufen würden, die Dinge einzulagern, weil so eine Rakete kann ich nicht einfach irgendwo auf dem Kasernenhof hinstellen, die will im Gasdruck gelagert werden. Und gesichert wäre natürlich auch schön, weil ist so teuer. Und wir haben unsere Munitionsdepots nach dem Kalten Krieg verkauft. Dann natürlich die ganze Frage der Führung der Enablers, große zusammenhängende Luftoperationen können wir uns nur leisten, wenn wir die amerikanische Aufklärung haben, wenn wir die amerikanische Munition haben, wenn wir die amerikanischen Tankflugzeuge haben, weil sonst haben wir zwar Kampfflugzeuge ganz verstreut über Europa, aber damit die vom einen Ende am anderen Ende Europas wirksam werden, muss die irgendwer in der Luft auftanken. Das haben mit Masse die Amerikaner, wir nur in sehr beschränkten Ausmaße. Und der ganze Funk, Datenfunk auf amerikanischen Geräten mit amerikanischen Schlüsseln basiert, und wenn die nicht mehr wollen, ist ohnehin dumper. Da tun sich so viele Lücken auf in Europa, die ja jetzt schon bei der Versorgung der Ukraine ohne die Amerikaner, wenn die beiden Lieferungen auslaufen, Schwierigkeiten machen. Wenn wir selber kämpfen würden, werden die noch um vieles größer, weil die Ukraine ja schon seit über 3 Jahren im Krieg steht, eine Mobilmachung durchlebt hat, eine ganz andere Struktur hat. Die hat zum Beispiel, um ihre erste große Mobilmachung 2022 zu organisieren, hat sie auf 400.000 Veteranen aus dem Donbasskrieg zurückgreifen können, ausgebildete Soldaten, Unteroffiziere, Offiziere, die man für eine Struktur heranziehen kann. Es gibt keine einzige europäische Armee, die so eine Struktur hat. Die Finnen haben noch eine große Mobilmachungsstärke, natürlich nicht Kampferfahren, aber sind dann sonst die einzigen. Bundeswehr, Reserve, Frankreich, Berufsarmee, Großbritannien, Berufsarmee, da ist nichts mehr. Die Ukrainer haben die Drohnenrevolution mitgemacht, die Europäer nicht. Die Russen schicken pro Tag etwa 3000 FPV-Drohnen gegen ukrainische Linien. Wir haben keine Störsender, wir haben keine Drohnendetektoren. Wir fangen jetzt erst an, die Leute auszubilden, wie sie sich unter diesen Bedingungen erhalten müssen. Wir haben eine Materialerhaltungsinfrastruktur, weil wir die letzten 30 Jahre kaum Fahrzeuge bestellt haben, dass die alten Feldwerkstätten aufgelöst wurden, dass wir die Materialhersteller, also Rheinmetall, KNDS und so weiter, mit beauftragt haben, das Zeug zu erhalten. Das heißt, wenn der Krieg losgeht, nicht nur, dass die Dinge mit Marschflugkörpern und Drohnen beschossen werden, die werden dann auch für die Reparatur der kaputten Fahrzeuge und für alle Neuproduktion verantwortlich. Aber wir haben keine Feldwerkstätten mehr. Wir müssen die wieder aufbauen, damit wir eigentlich wirklich auch Materialerhaltung im Kriegsfall betreiben können, bis das Personal da ist, bis die Struktur da ist, bis diese ganze Strukturreform abgeschlossen ist, der Europäer. Selbst wenn sie jetzt entschlossen einleiten und keine Mütze, nichts die Pistorius'e dabei stören, das zu tun, brauchen wir da Jahre dafür. Und die Jahre dafür, die erkämpft uns die Ukraine. Wenn die Ukraine morgen fällt und diese Armee der Russen ergießt sich über Europa, ist hier der Ofen aus, ohne Amerikaner.
Das heißt, wir sind ohne die Amerikaner verloren.
Das Problem ist, wir müssen jetzt am ukrainischen Exempel den Russen aufzeigen, es ist nicht so klar, wie ihr euch das ausrechnet. Aber das Problem ist, die russischen Nachrichtendienste wissen wahrscheinlich genauer als unsere Generalstabschefs, was bei uns alles nicht fährt. Und was bei uns alles nicht fährt, ist mehr als was bei uns fährt. Und das ist keine schöne Rechnung. Wenn wir jetzt sozusagen die Ukraine fallen lassen und uns auf uns konzentrieren, dann bestätigt das in Moskau ohnehin den Verdacht, dass wir komplett handlungsunfähig ohne die Amerikaner sind. Wenn wir ihnen zeigen, dass wir mehr können, als uns auf der Papierform zugestanden wird, würde das in Moskau Planungsunsicherheit für den nächsten Krieg hervorrufen. Planungsunsicherheit ist gerade in solchen Regimen wie bei Putin ein an und für sich abschreckender Faktor.
Trotzdem, es ist ja noch ein Unterschied, ob ich sehe, dass der Gegner, der vermeintliche Gegner, schwach ist und ich mich dann dazu tatsächlich entscheide, diese Schwäche auszunutzen und einen Krieg zu starten, als jetzt nur Planspiele zu machen. Halten Sie es für realistisch, dass Putin tatsächlich in wenigen Jahren Europa angreift?
Jetzt haben die Russen ein Strukturproblem, weil sie langsam aus Materialdepots ausmotten, an die Front schicken, umstellen müssen auf neue Produktion. Das macht ein paar Hiccups und Schwierigkeiten. Aber zurzeit brauchen sie etwa 2 Jahre, um das wieder aufzufüllen, was sie gerade verlieren. Das heißt, das wäre jetzt 2027.
Noch früher?
Wäre früher. Natürlich endet der Krieg in der Ukraine nicht morgen. Und die Frage ist, wie letal geht das auch für sie auf und von welchem Boden muss man dann wieder hocharbeiten? Das Zweite ist, die Frage, die mir größtes Bauchweh bereitet, ist die Frage, wie sich die Chinesen da verhalten. Biden hat es an und für sich bei all den Schwächen, die Biden gehabt hat, und seine Ukraine-Politik war bei Gott nicht gut und auch nicht gut geplant. Aber er hat eines verstanden, dass nämlich durch Abschreckung mit Sanktionen und der Androhung durch Konsequenzen die Chinesen dazu gebracht hat, ihre Unterstützung für Russland sehr unterschwellig und in sehr begrenztem Ausmaß zu betreiben. Und da habe ich meine großen Zweifel, dass Trump das aufrechterhält. Erstens, weil er gegenüber den Chinesen schon eingeknickt ist. Zweitens, weil hier mit den Chinesen verhandelt und was er von ihnen fordert, mit der Ukraine nichts zu tun hat. Und die Chinesen, glaube ich, zurzeit auch nicht das Gefühl haben, dass wenn wir in der Ukraine präsenter werden oder in Russland militärisch präsenter werden, dass das irgendeine Auswirkung auf das hat, wie Donald Trump mit uns umgeht. Da erhöht sich natürlich der Handlungsspielraum und das könnte den Russen auch noch gehörig helfen. Das heißt, ja, diese ganzen Planspiele auch, wo immer herumgeistert 2029, dänischer Nachrichtendienst, diese Rechnungen stammen ja aus 2024. Da haben die Dänen gerechnet, dass in etwa die beiden Unterstützung fortläuft, das heißt, die Ukraine so langsam verblutet und dann sozusagen, wann ist der früheste Zeitpunkt, dass sie wieder hochrüsten und losschlagen. Das Problem ist jetzt mit Trump und einer geänderten Haltung China kann sich das natürlich noch drastisch nach unten reduzieren. Und das ist für uns, da wir ja in diesen Strukturreformen stecken und Zeit brauchen, ist das natürlich die schlimmste Nachricht, die sein kann, weil die Zeit kann uns durchaus genommen werden. Und für Putin ist das gerade auch ein Incentive. Er soll sich sagen, okay, jetzt habe ich sie in der Ukraine da aufgeschreckt, die Europäer, soll ich mir jetzt noch 5 Jahre anschauen, wie sie hochrüsten und vielleicht sind sie dann so weit, sich zu wehren. Jetzt habe ich die Chance, mich an denen zu vergreifen. Und jetzt schaue ich mal, was da drin ist für mich.
Ich sitze immer geknickter da, fällt mir gerade auf. Das Einzige, was mir noch Hoffnung macht, muss ich sagen, in diesem Fall ist, dass Sie vorher angesprochen haben, dass Trump ziemlich bestechlich ist. Wir haben in den letzten Wochen sehen können, nicht nur die Maschine, die aus Katar gestellt wird oder geschenkt werden soll. Wir haben die diversen Krypto-Projekte von Donald Trump erlebt, wie er seine Fans und seine MAGA-Anhänger ja im Endeffekt ausnimmt vor aller Augen. Er macht auch kein Hehl daraus, seine Großspender bekommen vielleicht die Gesetze, die sie haben wollen. Es gibt ein Pay for Play in Washington, wie es zuvor noch nie gab unter Trump. Vielleicht sollte die EU einfach Trump kaufen.
Ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es bei uns einige Bestimmungen, die dem, also ich stelle mir das so vor, als EU-Finanzkommissar, wenn ich dann, okay, pay the US President als Titel auf. Aber ja, ich meine, natürlich zu einem gewissen Maße machen wir das schon. Ja, natürlich in der Rangliste kitschiger Paläste können wir natürlich nicht mit Saudi-Arabien konkurrieren.
Und Versailles,
also. Also Barock ist schon kitschig, aber es ist nicht so stillos. Also sorry.
Nein, aber ich meine, vielleicht würde Frankreich Versailles abtreten für einen Frieden. Also.
Nein, die andere Sache ist, es ist ja nicht nur das Bestechen, es geht natürlich auch um die Konsequenzen. Und man kann natürlich Trump einhegen und man kann sagen, Trump, also ja, okay, wir sind wohlwollend, aber muss es dann langsam in Verhandlungen auch sagen, wir können auch beißen. Und in der ersten Runde Zollpolitik und sozusagen große Industrierückabwicklung, da ist ja Trump eingefahren. Und das Lustige ist, die ersten Kontakte, die EU-Kommission nach Washington gemacht hat, um einen Deal für die ganze Zollfrage zu bekommen, da hieß es ja, also LNG, das müsste sowieso kaufen und auch Waffenlieferungen, das werden nicht in die Handelsbilanz einrechnen, weil das müsste sowieso machen und da gibt es keine Alternative und das zählt für uns gar nicht. Ja. Dann sind sie sozusagen an der chinesischen Mauer angerannt und dann plötzlich taten sich die wirtschaftlichen Konsequenzen des Ganzen auf, die Konsequenzen für die Inflation und plötzlich wurde man weicher und plötzlich, ja, also können wir vielleicht ein bisschen über LNG verhandeln und Rüstungskäufe und so weiter und plötzlich sind die Dinge wieder offen. Das zeigt auch, wenn man hart ist, wenn man nicht nachgibt, wenn man Balls hat, ja, dann kommt man auch durch. Und da muss man jetzt mit weiteren Konsequenzen ziehen. Wenn die Amerikaner die Ukraine nicht weiter unterstützen und uns auch nicht ermöglichen, gewisse Munitionssorten, wo wir einfach kurzfristig kein Substitut haben, dort zu kaufen, dann müssen wir auch Verträge zur Disposition stellen. Das ist natürlich für uns hart, weil es teuer kommt, weil es schwierig ist, weil wir uns einfach strukturell aus dieser Vernetzung mit den Amerikanern im militärischen Bereich kaum schnell rauslösen können. Aber wenn wir immer den Eindruck geben, dass wir immer die zweite Backe hinhalten, dann hört dieser Albtraum nie auf. Und das ist so ein bisschen das Problem bei den Europäern, weil Druck ist so etwas, ich sage es mal ganz böse, europäische Politiker sind alle sehr gut erzogene Jungs. Und gut erzogene Jungs führen sich nicht auf wie der Rotz am Ärmel am Pausenhof in der Volksschule Praterstern. Auch mit Trump umgehen ist die Volksschule Praterstern. Du musst mit dem so umgehen wie mit den Gang-Bullies, die du dort triffst. Und mit Putin auch. Und das kannst du Leuten, die von der ENA kommen oder von Oxford, das ist halt schwierig in der Erziehung.
Gut, dass Sie es ansprechen. Europa ist der Streber unter den Nationen, der gut erzogen ist. Und wenn ich jetzt überlege, was Sie alles erzählt haben heute, habe ich so dieses Zukunftsbild vor Augen. Im Osten steht Russland bereit zum nächsten Krieg, zur Expansion. Putin hat wahnsinnige Fantasien, ein großes neues Russland aufzuziehen. Im Westen drohen die USA ständig mit Zollkrieg und Militärentzug, Liebesentzug und Atomarsenalentzug. Für mich klingt das alles so, als würde Europa eine Art Opfer zweier Schutzgelderpresser werden. Ist das die neue Weltordnung?
Wenn wir nicht auf die Hinterbeine kommen, ja. Aber genauso wie die Schutzgeldlage halt eben nur langfristig durch eine gute Polizei zu lösen ist, ist halt diese Lage auch nur durch militärische, nachrichtendienstliche Selbstständigkeit zu lösen. Das ist natürlich für uns leichter gesagt als getan, weil es irrsinnig viel Geld kostet. Ganz schwierige innenpolitische Diskussionen nach sich zieht, um die sich jeder gedrückt hat. Von der Wehrpflicht angefangen bis über die Kompetenzen unserer Nachrichtendienste, deren Kontrolle und so weiter. Bis hin zu, wie gehen wir mit der EU weiter um. Das Orbán-Problem zieht sich mittlerweile so schlimm durch jede Diskussion. Jede, auch nur kleinste Sanktionsmöglichkeit wird unterminiert durch Budapest. Und natürlich ein bisschen andere FICO im Windschatten und so weiter. Aber er ist natürlich dadurch, dass er sich auch jetzt im Rückenwind sieht. Also die Matthias Corvinius Stiftung ist ja eine der sozusagen Rutschhilfen bei der Abenteuer-Schlittenfahrt der Heritage Foundation in die Radikalisierung. Und Orbán wehnt sich mit viel guten Kontakten in das Trump-Lager und Rückenwind. Also das wird extrem schwierig. Aber das Problem ist, desto länger wir es hinauszögern, in der Hoffnung, dass wir am nächsten Tag aufwachen und Trump hat sich irgendwie erholt oder wir können noch einmal mit ihm reden, bevor die Katastrophe passiert und überzeugen ihn. Nichts davon wird besser vom Zuschauen. Und desto länger wir unvorbereitet sind, desto länger sind wir schwach und können uns nur durch Schutzgeld freikaufen. Desto eher wir vor die Kurve gehen, desto ein anderes Verhältnis kriegen wir auch mit den Amerikanern. Natürlich auch, desto ein anderes Verhältnis kriegen wir auch mit den Russen. Aber das kann nur aus der Stärke rauskommen. Und in diese Stärke, das ist jetzt die primäre Aufgabe. Das fängt in der Ukraine an und geht dann natürlich dann bis in jeden Staat hinein. Aber das ist jetzt wirklich das essentielle und existenzielle Ziel, in die Position der Stärke reinzukommen. Alles andere ist hilfreich, sich Zeit zu erkaufen. Aber kein Verhandlungsprozess löst das Problem.
Ich bin mir sicher, ein Staat, der gerade zuschaut, was in Europa passiert und auch in den USA und auch in Russland, der sich vielleicht die Hände reibt, ich kann das nicht so gut einschätzen, ist China. Sie haben China schon angesprochen. China hat eine interessante Rolle. China ist einerseits ein großer Handelspartner von Russland, andererseits auch ein großer Gegenspieler von den USA. Gleichzeitig baut man alle iPhones. Also es zeigt, das ist komplizierter, als es Donald Trump vermutet. Welche Rolle hat denn China in diesem globalen neuen Machtkampf? Und wird Europa gezwungen sein, zwischen den USA und Russland sich China weiter anzunähern? Ist auch nicht gerade einfach für eine Demokratie zu sagen, okay, machen wir mit den anderen Autokraten halt weiter.
Ja, es würde auch nichts bringen, weil die Vorstellung von einer Weltordnung, die Xi Jinping hat, noch viel radikaler, autoritär und strukturiert ist als die von Donald Trump oder vielleicht auch von Putin. Da ist dann sozusagen China systembestimmende Macht und der Rest der Beziehungen gruppiert sich um Chinas Wünsche. Die Chinesen sind auch die einzigen, die auch bis 22, und dann waren natürlich die Russen auch, oder 2021 sind die Russen auch mit wirklichen Vorschlägen gekommen, zumindest die europäische Ordnung komplett zu verändern und auf komplett andere Stufe zu stellen. Aber die Chinesen sagen schon seit Jahrzehnten, dass diese Weltordnung, die Vereinten Nationen, die Menschenrechtsklausel, dass die ungerecht sind. Also dass China eine andere Ordnung, eine harmonische Ordnung haben. Unter Harmonie versteht man, in der Halle der Harmonie war der Thronsaal des chinesischen Kaisers. Die harmonische Weltordnung ist die, in der sich die anderen Staaten des internationalen Systems Peking harmonisch unterordnen, ohne zu mucken. Also das wäre von einer Katastrophe in die andere schlittern. Natürlich müssen wir mit den Chinesen umgehen, aber auch da, desto schwächer wir sind, desto schwieriger wird's. Und die Illusion, die die Amerikaner in Bezug auf die Russen haben, oder viele Amerikaner in Bezug auf die Russen haben, dass wenn wir ihnen nur gut schmeicheln, dann bringen wir sie von ihren Plänen ab, dann können sie dauerhaft gewinnen, die gibt's in Europa in Bezug auf die Chinesen. Wir machen uns damit gerne zum nützlichen Idioten Pekings, aber bringen tut's uns nichts. Wenn wir Druckmittel haben, wenn wir zum Beispiel auch exterritoriale Sanktionen einführen würden, wenn wir den Chinesen sagen, okay, jede Firma, die wir erwischen, dass ihr Teile oder Subkomponenten an das russische Militär liefert, kommt sofort unter europäische Sanktionen. Das ist ein Mittel, das versteht Peking und das weiß, okay, das hat Konsequenzen und dann richtet man sich danach. Aber aus der Schwäche heraus, ohne Instrumente zu haben, ohne Druck zu haben, versuchen Peking zu irgendetwas zu bewegen, das haben wir die letzten Jahre schon gesehen, da schlagt man am Flughafen auf und genauso erfolglos reist man wieder ab. Also Scholz hat es ja ein paar Mal probiert und andere europäische Staatslenker auch, bringt genau null.
Herr Kressel, wir haben jetzt eine Stunde lang in den Abgrund geschaut. Glauben Sie daran, dass die USA doch noch zur Besinnung kommen werden, gemeinsame Sachen mit Europa machen und die Demokratien auf dieser Welt letztendlich doch wieder gewinnen, oder ist dieser Zug für die nächsten Jahre abgefahren?
Also unter Donald Trump glaube ich nicht. Einfach auch, weil selbst wenn es Trump wollte, weil es einfach zu chaotisch, zu sprüngig und innenpolitisch zu schwierig ist. Und seine Priorität liegt auf der Innenpolitik. Entweder in die dritte Amtszeit zu gehen, was er nicht ausschließen will, oder einen gefügigen Nachfolger zu installieren. Ich würde aber eher auf die dritte Amtszeit tippen. Und dieser Agenda ordnet sich halt auch der Rest unter. Und in dieser Agenda ist eigentlich die weltweite Verteidigung einer demokratischen Ordnung, spielt halt keine Rolle in diesen Überlegungen. Dass nach Trump ein amerikanischer Präsident dann in die andere Richtung geht und wieder auf uns zukommt und diese demokratische Allianz wieder gibt, das soll man nicht ausschließen, kann man nicht ausschließen. Aber wir müssen uns natürlich gewahr sein, dass dieser amerikanische Präsident dann enorm viel Aufbauarbeit vor sich haben wird. Institutionell, rechtsstaatlich, der muss einen Korruptionsfilz entflechten, der muss eine völlig zerschlagene, unterminierte, geschwächte Verwaltung und Justiz und Polizei wieder aufrichten. Das heißt, er wird auch nicht sofort in Europa aufschlagen und sagen, meine lieben Freunde, ihr wurdet so misshandelt, was braucht ihr denn? Wo darf ich das Pflaster anbringen? Der wird mit dem beschäftigt sein, sein Land wieder aufzurichten. Und dementsprechend wären wir schlecht beraten zu sagen, wir sitzen jetzt mal Trump aus und es wird alles wieder gut. Wenn wir das machen, dann geht's unter Garantie schief. Und die Konsequenzen in dem Fall sind für uns alle wirklich existenzgefährdet. Natürlich kann es auch gut gehen, aber wir müssen dafür extrem viel arbeiten. Und leider, das muss ich sagen, das sehe ich in Europa zurzeit leider nicht. Und das raubt mir ziemlich den Schlaf. Denn als jemand, der mal Austauschprogramme in der chinesischen Volksbefreiungsarmee war und ein bisschen in St. Petersburg Studentenluft geschnuppert hat, muss ich sagen, dieses demokratisch-rechtsstaatliche Europa, das ist schon cool. Also wenn man mal was anderes erlebt hat, das misst man nicht mehr. Und das wäre ein enormer Verlust, wenn uns das abhanden kommt, weil wir einfach zu faul sind in gewissen Bereichen, die uns halt nicht so interessieren, wie Urlaub am Gardasee machen, vor die Kurve zu kommen.
Nehmen wir das mit. Europa muss selbst wieder stark werden, darf sich nicht auf die USA verlassen, egal wer gewählt wird in ein paar Jahren. Vielen Dank für dieses Gespräch, Gustav Kressel.
Danke vielmals.
Wir haben jetzt da schon überzogen, aber wenn Sie noch Interesse haben, würde ich noch 2, 3 Fragen zulassen aus dem Publikum. Wer mag bitte aufzeigen? Wir machen das einfach nacheinander. Ich glaube, die Dame links vorne hat zuerst aufgezeigt.
Sie haben, wenn Sie von dem Berufsherrn geredet haben, auch Großbritannien erwähnt. Und ich wollte fragen, wie Sie einschätzen die Rolle von Großbritannien und da sie jetzt nicht mehr zur EU gehört, ob die sich irgendwie einsetzen würden. Danke.
Ja, die Briten versuchen ja in der Koalition der Willigen, die zum Teil anzutreiben. Die Briten haben zwar ein kleines, aber sehr professionelle Armee. Die Briten haben in ihrem Außenministerium, in ihren Verteidigungsministerium, in ihren Geheimdiensten enorm fähige und gute Leute sitzen und sind für eine Verteidigungskooperation mit der Europäischen Union, die auch langsam am Entstehen ist und die informell natürlich durch das Weimar-Plus-Format schon da ist, ein wirklicher Gewinn. Das Problem der Briten ist, der Brexit hat sie wirtschaftlich und finanziell horrend geschwächt. Ihre Armee ist geschrumpft über die letzten Tage, hat viele Assets und viele auch Spezialgeräte, das sie immer gehabt haben und das enorm wichtig war, gerade an der NATO-Nordflanke, die sie einfach ausgeschieden haben, weil sie das Geld nicht mehr haben, die Dinger zu betreiben. AWACS ist ein so ein Punkt. Das hoffe ich, dass sich wieder gibt. Aber da ist es auch wirklich so, dass die militärische Leistungsfähigkeit Großbritanniens hängt jetzt in erster Linie davon ab, ob man die britische Wirtschaft wieder auf die Füße kriegt. Und leider Gottes ist dieses Trauma des Brexits, dass man sozusagen immer noch nicht klar benennen kann, das war jetzt der Kardinalfehler, der uns nach 2016 diese schwache, verwundbare Situation eingebrockt hat. Auch Labour traut sich das nicht, also Lib Dem, aber die sind klein und unbedeutend, so wirklich so offen auf den Tisch zu hauen, vor der Angst eben auch, man verliert die eigene Wählerschaft. Die überwiegende Brexit-Wählerschaft kam ja aus der Arbeiterklasse, aus den Arbeitnehmerverhältnissen, die ja eigentlich immer Labour-Territorium waren. Ich hoffe, die ganze Trump-Show gibt da die Möglichkeit, hier die langsame Kurskorrektur einzuleiten. Wir kriegen die Briten auch wirtschaftlich wieder zurück. Dann wird es wieder.
Meine Frage ist zur Rolle der amerikanischen Geheimdienste und des Militärs dazu oder etwas überspitzter formuliert. Wie groß schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Trump etwas macht, was so krass, so jenseitig ist, dass ihm die eigenen Militärs, die eigenen Geheimdienste die Unterstützung verwehren?
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das war ja im Grunde die permanente Spannungssituation unter Trump 1, dass eben die Leute schon Gesetzesentwürfe vom Schreibtisch wieder gezupft haben, die als schädlich beurteilt wurden und so weiter. Deshalb installiert er ja einen Generalstabschef, der ein Blinder geben ist. Deshalb fängt er an der oberen Führungsebene an, diesen Kahlschlag, der sich dann nach unten fortsetzen will. Und wenn er sich dann fest im Sattel gefühlt sieht, dann kommen die kontroversiellen Entscheidungen. Das leider Gottes haben sie bei ihm und seinem guten Umfeld diesmal verstanden, wie sie so eine Umpolung der Verwaltung und gerade des Militärs vornehmen, das ihm ja politisch nicht genehm war. Und wenn man sich Mark Milley, also seinem Generalstabschef unter Trump 1, durchliest, wie er versucht hat, dieses Verhältnis zu gestalten, dass er natürlich als General, als Offizier, als weisungsgebundener Staatsangestellter ihm nicht sagen kann, Boss, hier ist der mittlere Finger, sondern das ausführen muss, aber so ausführen muss, dass es die Verfassung nicht gefährdet, gesetzeskonform ist und die eigenen Streitkräfte nicht beschädigt. Das ist enorm spannend. Aber Biden hat ihn prophylaktisch begnadigen müssen, damit Trump seine Leute ihn nicht vor Gericht stellen. Und also nicht nur, dass sie ihm seine Klassifizierung und sein Recht auf Einblick in Akten verwehrt haben, sie haben auch seinen Personenschutz abgezogen, damit, falls sich irgendjemand für den 6. Jänner oder für sowas rächen will, irgendein rechtsradikaler Spinner nicht durch eventuelle Personenschützer dabei gestört wird. Also das ist der Umgang mit diesen Personen. Das ist dann in so einer Situation dann natürlich schwierig. Wenn Sie sich versetzen wollen, zum Beispiel in die Rolle eines, was glaubt man, Subalternoffiziers oder einen niedrigrangigen Offiziers, der dann sowas sieht, wie es geschieht. Wahrscheinlich ist dann das Endresultat, genauso wie die Botschafterin der Ukraine, die dann einfach I quit geschrieben hat, noch einen Op-Ed, warum man den Dienst quittiert, aber sagt, okay, da kann ich nicht mehr mit. Das System ist zu erdrückend, dass ich es ändern kann oder dass ich es verhindern kann und ich will mich nicht inkriminieren, indem ich da mitmache.
Danke für die Diskussion. Wir haben jetzt eine Phase in der Welt, wo alle problematischen Mächte von Männern über 70 regiert werden, die so ein bisschen auf der Suche auch nach ihrem Platz in den Geschichtsbüchern sind. Wie sehr wird der Fortgang der Weltgeschichte davon abhängen, in welcher Reihenfolge die ihre Macht abgeben müssen?
Ich sage mal so, in den USA ist natürlich Trumps Herrschaft am wenigsten gefestigt und da gibt es noch sozusagen den schwächsten institutionellen Apparat, der diese Ideologie der Magerleute unterfüttert. In China gibt es den gefestigsten und auch in Russland gibt es einen relativ gefestigten Herrschaftsapparat. Also selbst wenn man alle möglichen Nachfolger Putins durchdekliniert, die wären dann wahrscheinlich 20 Jahre jünger, aber ähnlich gestrickt. Die Kontinuität im Umgang mit Leuten zwischen KGB und dann FSB und den anderen Diensten und in der Armee, die ist relativ groß. Das heißt, gerade im Sicherheitsbereich hat sich das System nicht so grundlegend gewandelt wie im wirtschaftlichen Bereich, wo es wirklich eine neue wirtschaftliche Elite gegeben hat im Vergleich jetzt zu den 90er Jahren und zur alten Staatsindustrie. Bei Russland ist natürlich der Unsicherheitsfaktor natürlich drin, wobei der ist mittlerweile leider nicht mehr so groß wie noch vor 2 Jahren. Was passiert mit dem System, wenn sie den Krieg verlieren würden? Diese Leute, die mit ihrer Ideologie, mit ihrer inneren Berufsüberzeugung das System mittragen, eigentlich als Loser vor der Gesellschaft dastehen, weil sie genau mit dieser Art und Weise Russland in ein Desaster theatert haben. Das wäre eine enorm spannende Frage. Da könnte sich in Russland einiges an Veränderung tun. Russland hat immer große Schübe der Veränderung durchlebt, wenn es militärisch in die Binsen ging. Das Problem ist, da fehlt es halt oder da fehlte es schon unter Biden am Willen, diese Binsen auch anzurichten und den Ukrainern zu helfen, das auch zu erreichen. Und jetzt mit Trump müssen wir schauen, wie wir die Ukraine überhaupt am Überleben erhalten und dass sie nicht untergehen. Alles darüber hinaus wäre erstrebenswert, aber muss ich jetzt ehrlich sagen, hat es nicht die höchste Erfüllungswahrscheinlichkeit.
Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie das am einfachsten tun als Abonnentin oder Abonnent oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Alle Infos gibt's auf abo.derstandard.at. Falls Sie Feedback haben oder Themenvorschläge, schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.